Am Ende sind wir relativ einfach. Wir haben mehr Geld ausgegeben, als wir eingenommen haben. Und das wollte uns niemand mehr finanzieren. Ich glaube, meine Mutter wäre immer noch ganz froh, wenn ich irgendwo einen festen Job hätte. Ich sehe es nicht. Ich glaube, für mich ist es ganz schwer, angestellt zu sein.
Das sagt Marc Clemens. Er wollte Wein im Abo verkaufen, ist mit dem Start-up aber gescheitert. Dann hat er sozusagen seinen eigenen Traum, selbstständig zu arbeiten, zum Beruf gemacht. Er hat die Freelancer-Plattformen Code Control und 9am gegründet und unterstützt damit andere in ihrer Selbstständigkeit. Für ihn ist das die Zukunft der Arbeit. Und bei der Arbeit sollten Menschen vor allem auch glücklich sein. Wie Marc das umsetzt, darum geht's in dieser Folge. Mein Name ist Anja Bolle. Schön, dass ihr zuhört.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.
Wenn man heute nach Interviews mit Marc Clemens sucht, dann spricht er vor allem über die Zukunft der Arbeit oder die Situation von Freelancern. Denn er hat vor einigen Jahren selbst erfolgreich Unternehmen im HR-Bereich gegründet. Springt man aber noch ein paar Jahre zurück, dann findet man vor allem Interviews und Artikel darüber, wie Marc Clemens mit seinem ersten Startup gescheitert ist. Der Tagesspiegel nennt ihn in einem Artikel sogar den Posterboy des Scheiterns. Seine Geschichte ist fast wie aus dem Lehrbuch. BWL-Studium in St. Gallen und Paris, Umzug nach Berlin und erstes Start-up. Das Geschäftsmodell: Weinabos verkaufen. Aber es läuft nicht, das Unternehmen geht pleite. Marc Clemens zieht daraus wichtige Lehren, wie er selbst sagt. Welchen Einfluss die darauf hatten, dass er seitdem mehrere Unternehmen erfolgreich neu gegründet hat, darüber spreche ich mit ihm. Hallo Marc.
Hallo, hi.
Ich würde sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. Was hat dich damals von der Idee überzeugt, Weinabos zu verkaufen?
Puh, ich glaube, da kamen viele Sachen zusammen. Ich glaube, eine der wichtigsten Themen war, dass irgendwie Wein noch nicht online war. Und ich dachte, warum kauft niemand online Wein? Und hat mir damals auch schon während des Studiums gut geschmeckt, vor allem in Frankreich. Und habe mir das Produkt angeschaut und dachte mir, ja, ich habe das Gefühl, ich würde verstehen, warum es der Fall sei. Und zwar, weil das Produkt so emotional ist und so viel, so ein großes Kulturgut ist. Und online Sachen wie Schuhe verkauft werden, einfach über ein Bild. Und Wein anders verkauft werden muss. Und das war im Prinzip so dieser Ansatz, zu sagen, okay, wie können wir Wein anders verkaufen? Wie können wir drei Elemente live bringen? Und zwar einerseits den Geschmack. Das heißt, wie können wir Geschmacksalgorithmus entwickeln, dass die Leute online verstehen, wie aus den Hunderttausenden von verschiedenen Weinen der richtige für einen selbst ist. Dann eine Kuration über Sommeliers, quasi die Beratung, die man im Laden hat. Und der Versuch, eine spezielle Atmosphäre rüberzubringen mit schönem Packaging, mit einer schönen Marke, mit langen Texten, um einfach auch zu sagen, diese Weinladen-Atmosphäre ist was ganz Besonderes. Und das eben online zu bringen, war der Ansatz.
Also die Idee klingt auch nicht schlecht, auch dann ein Konsumprodukt wie Wein im Abo zu verkaufen, ist heute ja auch gar nicht mehr so ungewöhnlich. Woran ist es denn dann bei Sommelier Privé gescheitert?
Ach, ich glaube, es gibt ja nicht immer nur eine Sache, an denen sowas scheitert. Es sind ganz viele Dinge und Verkettungen. Wir haben mit einem Weinabo begonnen, also mit so einem kuratierten Weinabo mit Geschmacksalgorithmus und haben dann irgendwann zu einem offenen Shop gepivotet. Heißt, wir haben Weine gematcht gegenüber den Kunden, sodass sie nicht mehr im Abo nur kaufen mussten, konnten immer noch, aber konnten auch direkt im Shop den einfach sortieren lassen nach ihrem Geschmack. Haben dann noch eine Wein-App entwickelt, mit der man Weinlabels fotografieren kann und da auch bewerten, wie die Weine schmecken und dann eben in dieser Kombination aus direkt, du gehst ins Restaurant, dir schmeckt ein Wein, du wärst ihn, kannst ihn auch direkt kaufen, aber du entwickelst ja so dein Geschmacksprofil, so eine Kombination, das entwickelt. Und ja, also am Ende sind wir relativ einfach. Wir haben mehr Geld ausgegeben, als wir eingenommen haben und das wollte uns niemand mehr finanzieren. Wir hätten mit Sicherheit ganz viel anders machen können im Unternehmen. Aber es war natürlich auch klar, und das ist so eine der Learnings, die da mit rauskamen, aber das ist mit Sicherheit nicht der einzige Grund, dass wenn man ein Geschäftsmodell startet, das auf externe Finanzierung angewiesen ist, dann sollte man mit den Trends gehen, die externe Finanzierung geht. Also Venture Capital. Wenn Venture Capital aktuell in AI und Health und Umweltthemen, Climate Tech investiert, dann ist das, was, wo man gut finanziert wird. Wenn du heute ein E-Commerce-Thema hast und damit finanziert werden willst, hast du relativ schwache Chancen. Mhm. Und da war ich damals, glaube ich, ein bisschen antizyklisch unterwegs und habe das ein bisschen unterschätzt. Das hat mir das Leben unnötig schwer gemacht. Aber mit Sicherheit war es nicht der einzige Grund.
Du hast da ja auch sehr viel Lebenszeit reingesteckt. Ich habe gelesen, teilweise mehr als 16 Stunden pro Tag gearbeitet. War das für dich eine Selbstverständlichkeit, dass das Unternehmen mehr oder weniger dein ganzes Leben einnimmt?
Ja, also ich glaube, gerade so nach dem Studium auch mit Sicherheit die intensivste Zeit, in der man in der man aufgeht in der Arbeit. Ja? Also man hat ja studiert daraufhin, dass man endlich arbeitet. Also das ist ja nicht so, also man kann auch studieren, um zu studieren, aber jetzt in meinem Fall, ich habe studiert, um zu arbeiten und dann fängt man an zu arbeiten, dann möchte man natürlich, dass es auch klappt. Und wenn man dann so ein eigenes Baby startet, ein eigenes Unternehmen, dann ist es, glaube ich, recht natürlich, dass man sich da komplett auspowert. Gesund nicht, aber ich glaube, nicht ganz unüblich.
Wie sehr hast du an dir gezweifelt, als es dann trotz der harten Arbeiten nicht so richtig lief?
Ja, das war bei mir so, dass ich ein Jahr vor der Insolvenz einmal ausgebrannt bin. Und es war das erste Mal, dass wir mehrere Leute entlassen mussten und diesen ersten Pivot gemacht haben, das erste Mal das Modell umgedreht haben. Und ich wusste nicht genau, wo es hingehen soll und wie wir das alles machen. Und das war so dieser erste Schritt, an dem ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre oder so, Tag und Nacht, Wochenende gearbeitet habe, an Feiertagen, eigentlich keinen Urlaub genommen, meine Freundschaften vernachlässigt. Und dann bin ich so ausgebrannt und konnte einfach nicht mehr richtig was leisten. Und dann saß ich zu Hause und hatte eine super Mitarbeiterin, die hat mich heimgeschickt, gesagt, du kommst nicht mehr ins Büro. Und die haben einfach abends mal geschaut, dass mir noch gut geht. Und dann saß ich zu Hause und dachte, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Es war ganz arg, dass ich irgendwie alle meine Freundschaften vernachlässigt hatte und mich so mit dem Unternehmen identifiziert hatte, von dem ich nicht mehr wusste, was danach passiert. Und dieser Identitätsverlust quasi hatte mir unheimlich zugesetzt. Und da hatte ich ganz schwer dran zu knapsen. Und dann hatte ich mich entschieden, dass es mich als in zwei Versionen geben muss. Als mich als arbeitende Person und mich als Privatperson. Und ich als Privatperson muss immer erstmal glücklich sein. Und wenn es mir gut geht als Privatperson, dann kann ich gut arbeiten. Damit habe ich gewisse Regeln aufgestellt, dass ich gesagt habe, okay, ich will nicht nach 7 arbeiten, ich will nicht mal ein Wochenende arbeiten, ich muss Sport treiben, ich muss mit Freunden mich treffen. Und all das hatte ich quasi schon gemacht zu dem Zeitpunkt, als wir pleite gingen. Das macht das Ganze dann nicht weniger intensiv. Also doch, es macht es weniger intensiv, weil wir schon so ein bisschen... Zumindest mit diesem Gedanken Scheitern hatte ich mich schon auseinandergesetzt. Aber es ist dann trotzdem es ist intensiv, weil es kommen sehr komische Fragen und es kommen so Sachen, musst du jetzt ins Gefängnis? Und nee, das ist jetzt nicht, dass wir Steuern hinterzogen haben oder dass wir irgendwie Insolvenzverschleppung gemacht haben oder irgendwas ganz, ich weiß nicht, ja. Sondern es hat am Ende einfach nicht geklappt. So. Und diese Gesichter, auf die man stößt, diese Ausdrücke, die man bekommt, sind manchmal schon ein bisschen verstörend und nehmen einen auch dann immer wieder mit. Und damit muss man, glaube ich, lernen, umzugehen. Aber dann, sehr schönes Learning, wenn man damit mal umgegangen ist. Ich sage das heute nach wie vor, wenn ich mich vorstelle, ist immer einer meiner ersten Sätze. 2014 hatte ich eine Insolvenz. Also ich sehe das als ganz wichtigen Teil meines Lebenslaufs.
Bevor es dann wirklich zu Ende war, ne, du hast gesagt, du musstest die ersten Mitarbeitenden entlassen, hast dann aber trotzdem noch weitergemacht, auch nochmal neues Kapital bekommen, um Sommelier Privé weiterzuführen. War dann noch so der Ehrgeiz da, wolltest du ein Scheitern erstmal unbedingt verhindern?
Ja, klar. Also ich glaube, wir stehen immer auf, um nicht zu scheitern. Also jedes Mal, wenn wir fallen, stehen wir auf, um nicht mit der Idee wieder zu fallen, sondern mit der Idee zu laufen. Heißt klar, wenn man es wieder zusammenbekommt und die Motivation zusammenbekommt, dann arbeiten wir daran, dass man eben nicht mehr scheitert oder weniger. Und das mache ich heute auch genauso noch. Also auch jetzt in den neuen Unternehmen läuft nicht immer nur alles gut. Da sind auch echte Scheißjahre dabei. So. Und dann muss man wieder aufstehen.
Ist es denn schwierig, dann irgendwann diesen Zeitpunkt zu finden und sagen, okay, komm, es hat keinen Sinn mehr, wir müssen an diesem Punkt jetzt aufhören?
Also bei uns war es tatsächlich so, dass sich die Frage nicht gestellt hatte, weil wir eine Finanzierung zugesagt bekommen hatten und der erste und hat ein Termsheet und dann hat das nicht geklappt. Und dann haben Bestandsinvestoren gesagt, sie finanzieren uns. Und dann sind wir zweimal zum Unterschriftstermin und beide Male sind die nicht aufgetaucht. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen es doch nicht. Und dann waren wir 3 Wochen zahlungsunfähig. Und dann war da nichts mehr zu machen in dem Moment. Im Nachhinein lernt man da auch, es gibt durchaus Dinge, die man noch machen kann. So Amtsrichter sind nicht die schlimmsten, sondern da kann man einfach hingehen und mit denen sprechen. Und dann findet man jetzt da auch noch eine Lösung. Aber
es war dann irgendwann vorbei.
Es war dann vorbei, genau. Und die Frage ist, glaube ich, immer, findet man früher den Zeitpunkt zu sagen, jetzt sollte ich eigentlich Schluss machen? Jetzt sollte ich eigentlich es beenden? Hm. Und das ist eine ganz individuelle Frage. Die individuelle Frage muss sagen, kann ich noch und will ich noch? Und was ist um mich rum? Und ich bin ein großer Fan von transparenter Kommunikation, dass man einfach auch mit dem Team sprechen muss und sagt, was glaubt ihr eigentlich? Wie finden wir einen Weg raus? Und wenn man dann weiß, man findet keinen Weg mehr raus, dann sollte man vielleicht eher früher als später sagen, wir hören auf. Es ist immer besser, auf der Höhe aufzuhören als am Boden.
Warst du dir dem Risiko vom Scheitern permanent bewusst? Also war Scheitern auch immer eine Option, die du von Anfang an mitgedacht hast?
Ja, ich glaube, wenn man als Unternehmer nicht sich bewusst ist, dass man scheitern kann oder 9 von 10 scheitern, dann ist man blind. Aber es gibt so eine Unternehmerkrankheit und es ist so ein endloser Optimismus, dass man selbst wohl nicht diejenige sein wird, die scheitern. Heißt, ja, bewusst, unbewusst. Du probierst es immer auszublenden. Du probierst immer zu sagen, naja, das klappt schon und sind so chronischer Optimismus, den man, glaube ich, braucht als Unternehmer.
Ja, ich glaube, wenn man dann rangeht mit, ach komm, das wird wahrscheinlich schief gehen, dann ist es auch vielleicht so self-fulfilling prophecy am Ende und dann fährt man es direkt gegen die Wand.
Genau.
Du hast vorhin schon so gesagt, es kamen komische Blicke auch, als du dann gescheitert bist und auch komische Fragen. Trotzdem, jetzt gab es ja auch viele Artikel, wo du offen mit dem Scheitern umgegangen bist. Wie schätzt du denn so ein? Wie sind so die Reaktionen, wenn man denn einmal pleite war und einmal auch eine Insolvenz angemeldet hat?
Das hängt, glaube ich, auch ganz von jeder Person ab und wie man damit umgeht. Ich glaube nach wie vor, dass wenn ich mich vorstelle irgendwo beruflich und dann sage, ja, und 2014 habe ich mit so einer privaten Insolvenz, dann gibt es manche, die sagen, ach cool, der hat auch Härte im Unternehmertum erlebt so, ja, und hat auch die schlechten Phasen mitgemacht. Aber es gibt natürlich auch andere, die es vielleicht nicht erleben mussten. Und die es nicht erleben mussten, sind eher biased und haben die Tendenz zu sagen, oh, der hat es nicht hinbekommen. Und so gibt es schon verschiedene Reaktionen, glaube ich, auch bei den einen oder anderen wirkt es positiv, bei den anderen negativ. Mein Ziel damit ist einfach immer zu sagen, umso häufiger ich darüber spreche, umso normaler wird's. Das heißt, für mich ist es eh schon normal und umso mehr Leuten ich es erzähle und dann vielleicht jemand anders das Gleiche macht, umso normaler wird's für andere auch und umso eher haben wir eine Fehlerkultur, die da mit einer totalen Akzeptanz mit umgeht und es eben keine bewertendes Element hat. Und das ist eigentlich mein Ziel.
So ein paar Learnings hast du schon aufgezählt, die du daraus gezogen hast, auch zum Beispiel die Trennung von Arbeitsleben und Privatleben, nicht nach 19 Uhr arbeiten, wahrscheinlich im besten Fall.
Genau.
Es kommt wahrscheinlich trotzdem noch vor, egal wie sehr man sich das vornimmt. Gab es so eine Checkliste, sag ich mal, bei deinen Neugründungen dann, wo du gesagt hast, okay, das sind die Dinge, die will ich auf keinen Fall nochmal irgendwie falsch machen und das muss ich jetzt so machen, weil da habe ich gelernt, so wie ich es vorher gemacht habe, hat es nicht funktioniert.
Also einerseits natürlich hat Fehlerkultur ist ein wichtiges Element geworden, auch in meinem Führungsstil. Man muss aber auch da unterscheiden, ich bin kein großer Fan von dummen Fehlern machen. Das kann man auch mal machen und da kann auch mal irgendwie Leichtsinnsfehler machen. Aber im Kern ist eine Fehlerkultur, dass man Sachen bewusst probiert und sie dann nicht klappen. Und das ist Teil vom Probieren. Wenn man Sachen unbewusst irgendwie schlecht macht, dann sind sie halt unbewusst schlecht gemacht. Das ist dann nicht das Scheitern, über das ich spreche, die Fehlerkultur, sondern es ist dann unsaubere Arbeit. Kann auch passieren, kann man sich auch dafür entscheiden, aber man muss es, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. So, und es ist irgendwie so diese ganze Fehlerkultur-Thematik und Führungsstil, das was wichtig ist, und das andere ist so, was will ich eigentlich? Also wirklich diese Trennung privat und berufliches. Das heißt gar nicht, dass die zwei Sachen nicht auch zum gewissen Teil auch vermischt sein dürfen, sondern es das heißt einfach nur, ich muss zufrieden und glücklich sein. Und wie schaffe ich das? Und wie mache ich meinen regelmäßigen Check-in, dass es klappt? Und genauso auch für alle Leute um mich rum, um alle Leute, mit denen ich arbeite. Eine der wichtigsten Elemente bei uns im Unternehmen ist ein Happiness Survey, was wir monatlich machen, um einfach durchgehend zu sehen, wie ist die Atmosphäre? Sind die Leute überarbeitet? Sind sie nicht überarbeitet? Wie sind, oder noch nicht mal überarbeitet, aber wie viel Workload haben sie zu einem gegebenen Zeitpunkt, um dann zu verstehen, haben wir ein Risiko, dass die Leute in eine Überarbeitung reinlaufen? Das heißt, ich glaube, so diese ganze Mental Health und Fehlerkultur ist so das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, weil es immer irgendwo ein Marathon ist. Du weißt nicht, ob es klappt oder nicht klappt beim nächsten Mal. Du weißt nicht, ob du Glück hast oder nicht. Also Glück ist ein ganz großes Element oder Zufallsprinzip Serendipity ist vielleicht so ein großes Element, was man ein bisschen probieren kann zu erzeugen, aber am Ende nicht weiß, ob es einem zufällt oder nicht. Und dann muss es halt einfach im Tagtäglichen immer stimmen für jeden.
Und Fremdkapital ist jetzt auch nicht mehr euer Ding, oder? Also jetzt ist es halt so, ich mache mich nicht mehr von anderen abhängig und gucke, dass ich in die Richtung gehe, wo die Trends hingehen, oder? Das hat's ja am Anfang auch einmal
Ja, das
erwähnt.
war, also genau, es war halt so eine bewusste Entscheidung nach Sommy Privé. Code Control und Hoos haben beide kein Fremdkapital. Die Modelle erlauben es auch und bei Code Control war es eine ganz bewusste Entscheidung, einfach zu sagen, ich will jetzt nichts machen, was auf Fremdkapital angewiesen ist. Aktuell machen wir 9M und da haben wir wieder eine Fremdkapitalabhängigkeit, weil das Modell verlangt, das ist ein Software-as-a-Service-Produkt. Und dann gab es natürlich, ich habe die Diskussion mit meiner Frau hoch und runter geführt. Will ich das jetzt oder will ich es nicht? Und was bedeutet es für mich? Was bedeutet es für mich für die nächsten 6 Jahre? Bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen? Bin ich bereit, auch mit dem Failure und den Absagen und dem Risiko bei einer fremdfinanzierten Unternehmung umzugehen? Und ich glaube, man muss den Sachen einfach sehenden Auges entgegengehen. Und das ist natürlich, umso jünger man ist, umso schwieriger. Mit ein bisschen Erfahrung wird es natürlich einfacher.
Mit deinen Neugründungen hast du jetzt die Branche gewechselt, sag ich mal. Du hast erst Wein verkauft, bis jetzt mit den Gründungen im HR-Bereich. Wieso der Wechsel?
Ich glaube, ich habe was gefunden, was irgendwie schon immer zu mir gehörte. Und zwar das Thema Future of Work und Future of Education. Vielleicht angefangen mit Future of Education. Ich bin kein Fan des deutschen oder französischen Schulsystems. Ich glaube, dass wir im klassischen Schulsystem sämtliche intrinsische Motivationen zerstören, wir das Gegenteil von Fehlerkultur in Schulen haben und einfach keine schöne Art und Weise zu lehren. Und dann geht es weiter mit den Unternehmensstrukturen und Organisationen, die für mich immer was waren, also die ich immer anders gestalten wollte. Und das war mir sehr wichtig. Ich glaube, kam daher, dass ich irgendwann mal 2016 Praktikum bei der Deutschen Bank gemacht habe und dann dachte ich, ich werde nie wieder einen Fuß in eine Bank setzen. Ich will jetzt niemanden auf die Füße treten. Bank arbeitet, aber so, für mich war es ganz schlimm, dass da Leute waren, die 20 Jahre zusammengearbeitet haben und sich immer noch gesiezt haben und mit die Hand gegeben haben morgens. Für mich war das nicht der richtige Ansatz. Und mir war immer wichtig, dass ich zufrieden und Spaß bei der Arbeit habe. Und dass die Leute um mich rum auch so gut wie möglich intrinsisch motiviert sind, Spaß bei der Arbeit haben und mit Freude zur Arbeit kommen. Und das hat immer so dieses Element Future of Work gebracht. Und dann habe ich selbst gefreelanced nach der Insolvenz und habe gemerkt, wie sehr Freelancing für mich dieses Future of Work Elemente abdeckt. Und so bin ich dann in dieses Future of Work Freelance-Thema reingekommen und gemerkt, wie sehr das eigentlich schon immer eine Herzensangelegenheit war.
Und was hat dich dann motiviert, auch nochmal neu zu gründen? Ich meine, du hättest ja genauso gut auch als Solo-Selbstständiger dann weiterarbeiten können, oder?
Ja, für mich ist, glaube ich, auch so eine Typsache. Für mich ist immer dieses Neu-Kreieren ganz wichtig. Und ich habe als Freelancer auch für andere kreiert, aber es war irgendwie dann immer so ein Auftragsarbeit. Und ich will mich selbst mit dem Thema auseinandersetzen. Und meine höchste Motivation erzeuge ich für mich selbst, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, für das ich brenne und wo ich volle Gestaltungsfreiheit habe. Und deswegen bin ich so ein Creator-Typ, so ein Builder-Typ, der immer wieder Neues machen muss. Also ich brauche einfach viel Veränderung und ich muss aber irgendwie erschaffen. Also im Kleinen erschaffen natürlich, aber so ein kleines Unternehmchen erschaffen.
Dann kommen wir mal zu deinen Neugründungen. Woher kam dann die Idee zu Code Control?
Ich habe schon immer davor auch in den Unternehmen mit Freelancern zusammengearbeitet und die Zusammenarbeit mit Freelancern hat unheimlich gut geklappt. Es war auf Augenhöhe, es hat irgendwie Freude gemacht. Die Leute haben im Interview klar gesagt, das kann ich nicht. Was als Freelancer ganz anders ist, du verkaufst dich und du willst aber wieder gebucht werden. Du willst mit dem Erfolgsgefühl rausgehen, du willst deine Rechnung bezahlt bekommen. Das heißt, dieses Überverkaufen passiert nicht so. Und es hat irgendwie immer gut geklappt davor. Und es war mir aber gar nicht so bewusst, bis ich selbst gefreelanced habe. Dann habe ich gefreelanced und habe gemerkt, wie sehr es eben für mich diese Future of Work Checkboxen erfüllt. Aber das eben, und du hast es vorher interessanterweise gesagt, dass du als Freelancer Solo-Entrepreneur bist. Das heißt, du verwendest 30% deiner Zeit für Sachen, die eigentlich nicht im Kern deiner Tätigkeiten liegen. Sales, Marketing, Admin, Rechnung schreiben, Rechnung hinterher, Versicherung und so weiter und so weiter. Und das war eigentlich der Ansatz zu sagen, okay, wie können wir es schaffen, bei dem wir den Freelancern helfen, indem wir diese 30% so gut wie möglich übernehmen und dann sie zu Jobs bringen. Und das war unser Ansatz, herausragende Talente, also bei Code Control ist eine Community der besten Tech-Freelancer, Produktmanager, Designer und Programmierer in Europa. 850 Leute, die machen intensives Assessment mit uns und wenn die in der Community drin sind, probieren wir so viel wie möglich von diesen 30% abzunehmen. Und das war eigentlich so dieser Startpunkt, zu sagen, okay, wie können wir die Negativseiten vom Freelancing lösen? Und das eben bei Code Control in diesem Marktplatzkonzept und jetzt mit 9am, ist es ein Software-as-a-Service-Produkt, was da rausgewachsen ist, aus so einem Service-Element, ein Online-Produkt, womit wir eben genau das Gleiche für alle Freelancer in einer Software-Lösung probieren zu erstellen.
Okay, dann erklär nochmal 9am, das kam ja dann danach noch dazu. Wie sieht da das Geschäftsmodell aus?
Geschäftsmodell wissen wir nicht. wahrscheinlich Subscription irgendwann. Im Kern geht es darum, dass wir uns auch um diese 30% der Sachen kümmern, um die Freelancer sich nicht kümmern wollen. Wir helfen ganz stark im Sales und Marketing und dann perspektivisch mehr auch, also auch im Vertragsabschluss bereits, dann später auch im Payment und Zahlungsabsicherung und Ähnlichem. Aber das Ganze eben als Online-Produkt. Das heißt, du registrierst dich, wir kreieren ein Profil für dich. In Zukunft werden wir dir auch eine Webseite daraus automatisch kreieren. Das heißt, wenn du einmal dein LinkedIn angegeben hast oder dein CV, können wir dein komplettes Freelance-Leben aufsetzen und dann dich gegen Jobs matchen, die wir aus dem Netz scrapen. Das heißt, wir durchsuchen das Web nach Jobs und matchen die für dich, egal wo die herkommen. Und so helfen wir Freelancern im eigenen Sales, im eigenen Marketing, aber eben auch im Matching gegenüber Jobs, die auf anderen Plattformen und bei Recruitern im Netz auffindbar sind. Und dann geht es eben weiter mit Vertragsabschluss und CRM und später eben auch mit Payment.
Aber alle immer noch als Freelancer und ihr nehmt die administrativen Aufgaben dann ab.
Genau. Und einfach da als Software-as-a-Service-Produkt, während bei Code Controls sind wir ein Vermittler, wir bringen Kunden und vermitteln die an die Freelancer, aber in diesem Kontext helfen wir eben auch mit diesem Admin-Thema.
9am bei dem Namen, das erinnert mich so ein bisschen an 9to5, aber davon wollt ihr ja vielleicht auch eigentlich weg, oder? Also ist das noch die Zukunft der Arbeit?
Nee, definitiv nicht. 9am, no matter when you start working. Also ganz wichtig, ja, wir spielen natürlich mit diesem Thema, aber wir haben auch so Taschen, große Jute-Taschen, da steht 9to5 und ist durchgestrichen. Wir sind selbst komplettes Remote-Unternehmen. Wir haben keine Arbeitszeiten, wir haben keine, wir haben noch nicht mal Feiertage, weil wir überall auf der Welt verteilt sind. Die Leute haben unbegrenzte Urlaubstage und nehmen sich Zeit und frei, wann sie brauchen und wollen.
Du hast vorhin davon gesprochen, dass es dir auch jetzt wichtig ist, übers Scheitern zu sprechen, um auch einfach eine Fehlerkultur zu erschaffen, in der das akzeptiert wird oder akzeptierter wird. Du hast jetzt aber auch Einblick mit deinen internationalen Teams in andere Arbeitskulturen. Siehst du da eine andere Sichtweise im Umgang mit Scheitern, als wir sie vielleicht aktuell auch noch haben?
Ja, also ich bin erstmal relativ, ich arbeite seit Ewigkeiten mit Teams in Bulgarien zusammen und bin total fasziniert was sich in den letzten 12, 15 Jahren da getan hat. Vor allem gerade so in dieser Generation 35 und jünger, die so ein Leapfrogging gemacht haben, die echt von einem sehr Sicherheits-, jetzt von diesem Hintergrund von der Sowjetunion hin zu einem Vollunternehmertum, wir können alles. Und dieses richtig anpacken und machen, was wir in Deutschland verhältnismäßig wenig sehen, also diese Wille anzupacken und der Veränderung zu machen und alles ist möglich, ist irgendwie, mein Gefühl, ist in Deutschland so eingeschlafen, während wir gerade in Osteuropa einfach sehen, wie die Leute Bock haben. Und das, glaube ich, so ist gepaart mit der jetzigen Zeit und Internet und ganze Startup-Szene und dann auch eine globale Kommunikation darüber, glaube ich, dass automatisch ein anderes Verhältnis ist. Also wenn du kombinierst das Wissen von heute mit richtig Bock haben, dann kommt eigentlich eine andere Fehlerkultur raus. USA hatte schon immer eine andere Fehlerkultur, ja. Das ist schon eh und je so und auch im Zweifel UK. Aber ich finde, man sieht es auch in anderen Ländern, dass das eine andere Perspektive ist. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es hier komplett anders ist. Wir haben so viel Fuck-Up-Nights deutschlandweit und es ist einfach, Unternehmen machen das aktiv. Es ist schon sehr cool. Aber wir bewegen uns halt einfach in Deutschland sehr langsam. Und ich will jetzt nicht zu Deutschland runtermalen, also dieses deutsche, alles erstmal nicht möglich Ansatz. Ja? Dann ja, habe ich ja schon gesagt, dass es nicht möglich war. Also es war ja klar, dass es schief geht. Und nicht, dass man eben nicht zuhören sollte, sondern es ist ganz wichtiges Feedback, aber es ist so in Deutschland so ein sehr immer erstmal schlecht reden. Und ich finde, da macht eben dieser Unterschied, wenn du eine Gesellschaft hast, die anpackt, dann geht automatisch der Wille zum Scheitern, die Bereitschaft und der Umgang damit auch hoch.
Wo man dann auch wieder bei dieser self-fulfilling prophecy, so dieser selbsterfüllenden Prophezeiung ist. Du lebst jetzt den Traum von der Selbstständigkeit, würde ich sagen. Sieht so auch der Rest deiner Karriere für dich aus oder kannst du dir vorstellen, nochmal was anderes zu machen?
Nochmal was anderes zu gründen, ja. Ich weiß nicht, ich frage mich die Frage regelmäßig. Ich glaube, meine Mutter wäre immer noch ganz froh, wenn ich irgendwo einen festen Job hätte. Ich sehe es nicht. Ich glaube, für mich ist es ganz schwer, angestellt zu sein. Ich will gerne noch mit anderen Teams arbeiten, anderen Setups, aber ich glaube, ich brauche eine unheimliche Freiheit in der Art und Weise, wie ich entscheide, an was ich arbeite und wo. So funktioniert Freelancing für mich, weil ich mir die Projekte aussuche und auch sagen kann, jetzt habe ich genug von dem Projekt, ich will wieder auf ein anderes Projekt. Aber so diese Idee eines Arbeitsvertrags ist für mich ein ganz schwerer Käfig und Handschellen. Das heißt, da wird es mich, glaube ich, nicht reindrücken.
Sagt Marc Clemens, gescheitert mit Sommelier Privé, einem Weinabo und jetzt Gründer der Freelancer-Plattformen Code Control und 9am. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Anja.
Wenn es mir als Privatperson gut geht, dann kann ich gut arbeiten, hat Marc Clemens festgestellt. Eine wichtige Erkenntnis, wie ich finde, denn sie macht nochmal deutlich, wie wichtig das persönliche Wohlbefinden ist, auch wenn man gerade seinen beruflichen Traum lebt und dafür alles gibt. Marc führt deswegen in seinen Firmen eine regelmäßige Happiness-Umfrage durch, denn für seine Mitarbeitenden gilt das Gleiche. Wenn es ihnen gut geht, können sie gut und vor allem gerne arbeiten. Das war's für diese Woche. In der nächsten Folge ist Katapult-Gründer Benjamin Friedrich zu Gast. Er hat viele Träume und Ideen und die hat er alle auch recht schnell auf die Beine gestellt. Das hat letztendlich aber dazu geführt, dass bei seinem neuesten Projekt einiges schiefgelaufen ist. Für das Projekt Katapult U, das als deutsch-ukrainische Ausgabe von Katapult angefangen hat, musste sich Benjamin Friedrich harte Kritik anhören. Deswegen ist er von seinen anderen Posten zurückgetreten, um weiter an Katapult U zu arbeiten. Inwiefern das für ihn hilfreich war, darum geht's nächste Woche hier im Flopcast. Folgt oder abonniert uns kostenlos, um keine Episode zu verpassen. Ihr findet den Flopcast überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Anja Bolle. An dieser Folge hat Stefan Siegert mitgearbeitet und Florian Drexler hat die Episode produziert. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.